Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Das papierlose Büro, das streben nicht nur viele Unternehmen an. Für eine immer größer werdende Gruppe ist das Alltagsrealität. Zum Beispiel mit dem Laptop in der Tasche sein ganzes Büro dabei zu haben. Ist Papier also ein Auslaufmodell, denn wir wollen ja alle Ressourcen sparen? Nicht ganz. Viele Menschen lieben immer noch das Rascheln der Zeitung, haben gern ein schönes Papier in der Hand und schreiben auch gern noch mit der Hand. Das Ende des Papierzeitalters ist also nicht eingeläutet. Wir stehen allerdings an einem Scheideweg. Die Bedeutung des Papiers wird zumindest weniger, besonders wenn man in die Geschichte des Papiers schaut. Und dieses Stück Kulturgeschichte dokumentiert das Dürener Papiermuseum. Am Sonntag wird es nach einer Renovierung wiedereröffnet. Alfred Schmitz ist vorab schon mal auf Spurensuche gegangen.
Papier, französisch Papier, englisch Paper, von Papyrus, dem im alten Ägypten aus den Stängeln der Papyrusstaude gewonnenen, zum Schreiben benutzten Material.
Steht in einem Eintrag des Brockhaus-Konversationslexikons von 1885. Dass solche vielbändigen Nachschlagewerke gegen Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr nur Luxusartikel für wohlhabende Bürger, sondern auch in den Bücherregalen weniger betuchter Schichten stehen konnten, war durch die industrielle Papierherstellung und die mit ihr einhergehenden Innovationen im Druckbereich möglich geworden.
Die Ursprünge der Erfindung des eigentlichen Papiers reichen bis in das 2. Jahrhundert vor Christi zurück.
Die Geschichte von Papier ist der Forschungsschwerpunkt von Dr. Carla Meyer-Schlenkrich vom Historischen Institut der Universität Köln. Zurzeit schreibt sie ihre Habilitation und ein Buch zur Geschichte des Papiers im späten Mittelalter.
Papier ist eigentlich eine chinesische Erfindung. Das kann man nachweisen, vor allem erstmal über frühe Papierfunde, die heute archäologisch noch ergraben werden, vor allem entlang der Seitenstraße. Da gibt es einige Fundorte.
Meist sind das Wüstenstädte sowie das chinesische Turfan, wo sich wegen des überaus trockenen Klimas Papier Jahrhunderte unbeschadet halten konnte. Die innovative Hochkultur der Chinesen war der westlichen Hemisphäre mit ihren Erfindungen um Jahrhunderte voraus. Neben Porzellan oder Schwarzpulver war es diesmal das Papier. Ein Material, das einfacher herzustellen war als Papyrus oder Pergament und diese Beschreibstoffe zwar nicht überflüssig machte, aber eine gute Alternative bot. Die Chinesen erkannten schnell, dass sich dieses neuartige Material vielseitig verwenden ließ. In kleineren Fetzen wurde es als Wegwerftaschentuch und als Toilettenpapier verwendet. Bunt bedruckt und großflächig hergestellt, nutzten die Chinesen Papier als Wandverkleidung, den Vorläufer der heutigen Tapeten. Doch in der Hauptsache wurde Papier genutzt, um darauf Daten, Zahlen, Informationen und Botschaften festzuhalten, zu archivieren oder sie zu verbreiten. Ohne Papier als praktischer Datenträger und Kommunikationsmittel wäre das riesige chinesische Reich nicht zu regieren und nicht zu verwalten gewesen.
Und dann ist das ganz langsam, es hat viele Jahrhunderte gebraucht, in Richtung Westen gewandert. Man kann sagen, dass es so ab dem 8., 9. Jahrhundert vermutlich im nahen Mittleren Osten angekommen ist. Es gibt historiografische Geschichten, dass das über Samarkand passierte und dass eine Schlacht der Anlass war, dass chinesische Kriegsgefangene nach Samarkand gekommen sind und dass die dann also sozusagen im Gepäck ihr Know-how zur Papierherstellung hatten.
Dass es Anfang des 7. Jahrhunderts an der Grenze zur Osttürkei immer wieder zu Kämpfen mit chinesischen Truppen gekommen war, untermauert diese These. Als die Chinesen schließlich in dem Grenzkonflikt den Sieg davontrugen, konnte China seine Handelswege Richtung Westen erweitern. Die Stadt Samarkand im heutigen Usbekistan entwickelte sich durch ihre Lage an der Seidenstraße zu einem wichtigen wirtschaftlichen und kulturellen Schnittpunkt. Von hier aus verbreitete sich das Wissen um die Herstellung und den Gebrauch von Papier über den gesamten arabischen Raum und löste den bis dahin gebräuchlichen Papyrus ab.
Und man kann eigentlich sagen, dass im islamisch-persischen Gebiet relativ früh sowohl professionelle Schreiber als auch Chronisten aufmerksam geworden sind auf diesen Wechsel von Papyrus zu Papier und ihn positiv bewertet haben. Also gesagt haben, das ist eigentlich der bessere Beschreibstoff, das ist der schönere Beschreibstoff. Und ihn auch verglichen haben mit dem Pergament, das heißt mit der Tierhaut, und auch da die Vorteile des Papiers eigentlich herausgestellt haben.
Über das von den Mauren besetzte Südspanien und Süditalien hielt die neue Errungenschaft dann auch Einzug im Norden Europas. Zwar werden wichtige Urkunden und Vertragswerke weiterhin auf edlem Pergament erstellt, doch der Gebrauch von Papier setzt sich immer weiter durch.
Ich denke, dass das Papier durchaus eine leise Umwälzung der mittelalterlichen Schriftkultur angestoßen hat, dass sich in dieser Zeit die Volkssprache anfängt, so langsam durchzusetzen als Schriftsprache, dass nicht mehr nur Kleriker, nicht mehr nur die Bischöfe, die Mönche schreiben können, sondern dass vermehrt nun auch Kaufleute Schriftlichkeit brauchen. Die Möglichkeit dazu hat das Papier gegeben.
Ab dem 13. Jahrhundert werden unzählige Handelsgeschäfte durch notariell beglaubigte Verträge auf Papier festgehalten und so auf eine rechtssichere Basis gestellt. Die Folge ist ein gigantischer Papierverbrauch. Mit dem aufwendig aus Tierhaut hergestellten Pergament wäre das nicht machbar gewesen. Papier, günstig und in Massen herzustellen, wird auch zur Voraussetzung für eine revolutionierende Erfindung der Neuzeit, den Buchdruck.
Da gibt es ja durchaus inzwischen zahlreiche Stimmen, die sagen, dass er diese Breitenwirkung erst durch die Reformation erfahren hat. Das heißt nicht schon 1450 mit Gutenberg, sondern vor allem dann eben mit den massenhaften Flugblättern ab dem Beginn des 16. Jahrhunderts.
Mit diesen Hetzschriften, die in höchsten Auflagen unters Volk gebracht wurden, lieferten sich beide Lager zu Beginn und während der Reformation einen Propagandakrieg und versuchten sich gegenseitig zu diffamieren. Weil diese Flugblätter humorvolle Texte und derbe Zeichnungen enthielten, waren sie bei der Bevölkerung sehr beliebt. Sie zählen zu den ersten Massenkommunikationsmitteln und zu wichtigen Vorboten des Papierzeitalters, das mit der Industrialisierung und der Erfindung moderner Druckmaschinen Anfang des 19. Jahrhunderts begann.
Und es war eine Zeit, in der massenhaft neue Medien, Zeitungen, Zeitschriften entstanden, Groschenhefte entstanden, so etwas auch wie Literatur für die Masse plötzlich entstand, dass plötzlich eine ganz neue, massive Aufmerksamkeit für Papier gab, auch für die Papierherstellung, dass es erstaunlich viele Romane gibt, Kurzgeschichten gibt, in denen das Papier und die Papierherstellung zum Thema wird. Ja. In der Papierhersteller, Papierhändler auftauchen, weil sie offensichtlich als etwas empfunden werden, womit man nicht nur wahnsinnig viel Geld verdienen kann, sondern auch was eine wichtige Schaltstelle für das Funktionieren von Gesellschaft ist.
Die Stadt Düren zwischen Aachen und Köln entwickelte sich Anfang des 19. Jahrhunderts zu einer der wichtigsten Papiermetropolen Europas. Schon damals wurde doch den 17 Fabriken Papier in großen Massen hergestellt. Heute sind es über 100 Betriebe und rund 10.000 Beschäftigte, die in Düren mit der Fertigung, Veredlung oder Verarbeitung von Papier beschäftigt sind. Seit 1990 gibt es in der 90.000 Einwohnerstadt ein Museum, das sich ausschließlich dem Thema Papier widmet. Nach aufwendigem Um- und Neubau wird es am Sonntag wieder eröffnet. Das architektonisch interessant gestaltete weiße Gebäude sieht mit seiner kantig gestalteten Front wie ein riesiges, aus Papier gefaltetes Origami-Objekt aus. Im Innenbereich sind die Arbeiten zwar noch in vollem Gange, aber Kuratorin Caroline Kaiser ist sich sicher, dass bis zur Eröffnung am Wochenende alles fertig werden wird.
Wir stehen hier am Anfang des ersten Ausstellungsbereichs, den wir Geschichten genannt haben. Explizit nicht Geschichte, da es uns wichtig ist, nicht nur die Geschichte des Papiers zu erzählen, sondern Geschichten, die unterschiedlichste Menschen und Protagonisten mit dem Papier verbinden. Und zwar werden wir hier eine Videoprojektion haben, wo 5 sehr unterschiedliche Personen ihren Bezug zum Papier beschreiben. Und so kann jeder Besucher sich einfach auch selber hinterfragen, welchen Bezug habe ich zum Papier?
Mein Name ist Heinrich August Schöller. Mehr als 50 Jahre habe ich die Geschicke der Feinpapierfabrik Schöller-Sammer geleitet.
Mein Name ist Stefan Klär und ich bin Papiertechnologe bei der Firma Kanzane in Düren.
Ich bin Greta, ich bin 10 Jahre alt. Ich gehe auf die Waldorfschule.
Mein Name ist Harald Meisenberg, ich bin Künstler und ich arbeite mit den unterschiedlichsten Papiersorten.
Mit der Kunsthistorikerin Caroline Kaiser, die mit ihrem Team die Ausstellungskonzeption für das komplett neu gestaltete Papiermuseum entwickelt hat, geht es zu einem weiteren Highlight, dem Themenbereich Wertschöpfung. Hier steht die Herstellung und Weiterverarbeitung von Papier im Vordergrund.
Hier geht es darum, dass die Besucher selber Papier schöpfen können. Dort wird die Schöpfbütte stehen. Sie sehen schon den Überwurf Holländer, in dem der Faserbrei aufbereitet wird. Oder die große Presse, mit der das Restwasser aus den geschöpften Papierbögen ausgepresst wird. Um diese Werkstatt drumherum wird es eine Vermittlung geben, wie Papier heute im industriellen Kontext gefertigt wird. Tatsache ist, dass der Prozess unverändert ist, dass man Fasern braucht und Wasser, aber trotzdem liegen Welten dazwischen. Moderne Papiermaschinen sind bis zu 120 Meter lang, so hoch wie dreistöckige Gebäude, und können unglaubliche Mengen in kürzester Zeit produzieren. Davon möchten wir einen Eindruck vermitteln.
Neben den Bereichen Geschichten und Wertschöpfung gibt es noch drei weitere Themenschwerpunkte. In der Abteilung Ordnung geht es um die Bedeutung von Papier für die Entwicklung der Kommunikationsgesellschaft. Im Bereich Künste wird der künstlerische Umgang mit Papier anhand von historischen, aber auch zeitgenössischen Exponaten präsentiert. Außerdem steht eine Fläche für wechselnde Sonderausstellungen bereit. Dort werden zunächst Kunstwerke des deutschen Objektkünstlers Günter Uecker gezeigt. Und beim Themenschwerpunkt Visionen geht es um die Verwendung von Papier in Gegenwart und Zukunft. Hier werden neue Wege vorgestellt, wie das Material Papier verwendet wird oder verwendet werden kann. Dazu die Museumsleiterin, die Kunsthistorikerin Anja Dorn.
Also da gibt es dann Papier, das aus Gras gemacht wird, mit der Idee, dass man in dem Moment, in dem man Gras verwenden kann, vielleicht nicht so viel Holz verwenden muss für die Herstellung von Zellulose. Es gibt viele Möglichkeiten, Papier als Baumaterial zu nutzen. Besonders interessant finde ich eigentlich, dass in der Elbphilharmonie die Wände sozusagen aus Papier hergestellt wurden, weil das eben eine besonders gute Akustik herstellt. Es gibt viele Zukunftsmöglichkeiten, dieses Material auch einzusetzen, weil aufgrund seiner Materialeigenschaften. Das ist eigentlich das, was mir an dem Museum auch besonders gut gefällt, dass es diese technologische Ausrichtung hat und dass es sozusagen durchaus auch wie eine Inspirationsquelle sein kann. Also wir sind eine Region, die sich ja auch im Strukturwandel befindet, und da geht es jetzt nicht nur darum, sozusagen die eigene Tradition zu reflektieren und sich darauf zurückzuberufen, sondern auch sozusagen Möglichkeiten aufzumachen.
Die Museumsdirektorin setzt stark auf eine internationale Vernetzung. So sollen nicht nur Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland sich und ihre Objekte im Museum präsentieren können. Anja Dorn möchte auch den Kontakt zu Wissenschaftlern aufbauen, die zu Papier forschen und lehren. So wie Gloria Meinen, Professorin am Lehrstuhl für Medientheorie und Kulturgeschichte an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen am Bodensee.
Naja, das Papier ist zunächst mal eigentlich ein spannendes Medium, weil es der Mediengeschichte ermöglicht, in einer langen Dauer zu denken, weil das Papier eigentlich sich erstreckt sozusagen als Medium vom Manuskript über die Schreibmaschine bis zum Computer. Und es ermöglicht, eine Geschichte zu erzählen, wo Medien nicht nur abgelöst werden, sozusagen der Computer löst ja nicht das Papier ab. Papier haben wir immer noch und werden wir wahrscheinlich auch noch Jahrhunderte schätzen und haben.
Gloria Meinen vertritt die These, dass Papier auch in der digitalen Gegenwartsgesellschaft durchaus noch eine große Rolle spielt und momentan sogar eine Art Renaissance erlebt.
Da gibt es mehrere Indizien. Das eine ist natürlich, dass Papier immer wieder auch auf dem Computer oder in den digitalen Gadgets nachgebildet wird. Also denkt man an das E-Paper, also die Nachbildung des Papiers auf dem Kindle, im E-Reader. Eine politische Aktualität erhält das Papier auch oder die analogen Notizbücher und die Papierkalender durch die Datenschutzprobleme der Cloud-Speicher und sozialen Medien. Wenn etwas wirklich geheim oder geheimer sein soll, dann schreibt man es vermutlich eher heutzutage aufs Papier, als dass man meinetwegen ein digitales Tagebuch führt.
Es hat aber wohl auch etwas mit Nostalgie zu tun, dass viele Menschen zwar am und mit dem Computer arbeiten, aber dennoch im privaten Bereich am bedruckten Papier als Medium festhalten und das Rascheln der Zeitung und das Blättern in einem analogen Buch dem Lesen am Bildschirm vorziehen. Auch für wichtige Urkunden wie Versicherungspolicen, Zeugnisse, Arbeitsverträge oder Testamente hat sich das Papier nicht verdrängen lassen. Außerdem sieht Gloria Meinen das Papier klar im Vorteil gegenüber modernen Datenträgern.
Papier ist auf jeden Fall länger haltbar als Festplatten oder CDs, zumal die digitalen Medien natürlich immer auch einen größeren Aufwand zur Entzifferung, zum Lesen brauchen. Also das heißt, wenn man tatsächlich eine Datei lesen will, dann muss man zum Teil die Geräte, also die Computerprogramme oder eben die CD-Spieler, die es vielleicht in 200 Jahren nicht mehr gibt, auch archivieren. Das ist beim Papier anders. Da müssen wir nur die Schrift lesen können und die Sprache können.
In die gleiche Richtung geht eine Vision der Historikerin Carla Meyer-Schlenkrich von der Universität Köln.
Es ist ganz interessant, mal den Gedanken zuzulassen und zu überlegen, was die Leute in 500 Jahren von uns noch wissen und für wie wenig literalisiert sie uns halten, weil all das, was wir an SMS und an E-Mails geschrieben haben, dann nicht mehr existiert. Ja? Oder nur noch ein ganz winziger Bruchteil, aus dem man kaum mehr abschätzen kann, wie groß diese Kommunikation einst gewesen ist.